Der Bibelvers, der gelesen wird, ist ja gleichzeitig auch der Predigtabschnitt, den nachher Lorenz auslegen wird. Jeremia 31, das ist der entscheidende Bibelabschnitt, in dem der alte Bund und der neue Bund miteinander verbunden werden. Der neue Bund heißt auf Hebräisch Berit Chadashah. Das ist gleichzeitig auch die Bezeichnung des Neuen Testamentes als Ganzes. Also das wird sehr viel weiter gefasst, als es so normalerweise der Fall ist. Deswegen möchte ich von dem Bibelabschnitt nur den ersten Vers mal auch auf Hebräisch lesen. Einige haben ja auch Hebräisch gelernt, die jetzt hier im Gottesdienst da sind. Und dann hören wir die Verse, so wie sie auf dem Wochenplan auch abgedruckt sind. Hine yamim bayim neum Adonai, becharati et bet Yisrael, ve et bet Yehuda, berit chadashah. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott segne sein Wort an unseren Herzen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, beim Hören des Predigttextes werden Sie es sofort gemerkt haben und Pfarrer Ernst hat es ja auch nochmal erwähnt. Heute geht es um das Thema Bund. Was dieses Wort bedeutet, weiß im Prinzip jedes Kind. Und wir alle hier kennen die unterschiedlichsten Bünde. Als ich den Begriff bei Google eingab, stieß ich sofort auf den Bund der Steuerzahler, den Bund der Katzenfreunde. Vielleicht ist ja jemand hier aus dem Bund der Katzenfreunde. Und ich stieß auch auf den Bund der Bestatter. Auch Bestatter müssen sich verbinden und organisieren. Und immer handelt es sich dabei um einen Zusammenschluss von Personen, die ein gemeinsames Interesse haben, beziehungsweise ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und diese Definition trifft natürlich auch auf die Ehe zu, sodass wir von einem Ehebund sprechen, beziehungsweise vom Bund des Lebens. Soweit, so gut. Die Frage ist nur, ob wir mit dieser unserer Vorstellung und Erfahrung von Bund auch die biblische Wirklichkeit erfassen. Ob wir damit tatsächlich verstehen, was Gott unter Bund versteht? Ich denke, eher nicht. Im hebräischen Urtext, ich habe ja schon gewarnt, heute wird es sehr hebräisch, im hebräischen Urtext steht für Bund das Wort Berit. Aber ein Berit ist nicht etwa ein Bund zwischen zwei gleichberechtigten Menschen oder Gruppen, also quasi ein Bund auf Augenhöhe. Nein, bei Berit handelt es sich immer um einen Bund, den ein Stärkerer einem Schwächeren anbietet. Oder anders ausgedrückt, der Stärkere könnte das Ganze auch sein lassen. Er ist überhaupt nicht darauf angewiesen, dass besagter Bund, besagter Berit zustande kommt. Er zeigt ganz einfach Goodwill. Die schwächere Seite kann den Berit natürlich auch ablehnen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Angebot und kein Diktat. Es ist kein Knebelvertrag. Es besteht keinerlei Zwang von Seiten des Stärkeren. Noch einmal, soweit die biblische Definition von Bund, Berit, im Alten Testament und ganz sicher auch im Neuen Testament. Und das Ganze im Unterschied zum Bundesbegriff, wie wir ihn heute kennen und verstehen. Und mit diesem Wissen in der Tasche begreifen wir nun auch die wahre Bedeutung der biblischen, sprich der göttlichen Bundesangebote. Es ist immer der starke, der allmächtige Gott, der seinen schwachen, letztlich von ihm abhängigen Geschöpfen ein Angebot macht. Das müsste er eigentlich gar nicht. Das will er aber unbedingt. Und wir alle hier wissen auch schon längst, warum er das unbedingt will. Weil er uns, jeden von uns hier, nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Weil er uns brennend liebt. Weil er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Aber seine Liebe zu uns verlangt nach gewissen Spielregeln. Spielregeln für uns. Und die werden in den jeweiligen Bundesverträgen mehr oder weniger explizit definiert. Unser Jeremia-Text erwähnt den Bund, den Gott am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und wir alle kennen die Präambel dieses Bundesvertrages. Unser Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat auch eine Präambel, aber hier gibt es auch eine Präambel am Sinai. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Präambel für den Bund am Sinai. Ja, und dann folgen die 10 Gebote und noch viele weitere Bestimmungen. Aber das Ganze am Sinai war mitnichten der erste Bund, den Gott Menschen angeboten hat. Sondern der erste Bund wurde geschlossen mit Noah und seiner Familie, also sozusagen mit den Überlebenden der Sintflut, mit dem Regenbogen als Bundeszeichen. Und nun spricht Gott beim Propheten Jeremia von einem weiteren, einem neuen Bund, sozusagen den dritten. Ja, jetzt könnte natürlich einer ganz treuherzig und naiv fragen, warum macht Gott eigentlich den Menschen immer wieder neue Bundesangebote? Auch die Antwort auf diese Frage kennen wir längst. Weil wir Menschen ständig gegen den jeweils gültigen Bund verstoßen oder noch härter gesagt, wir brechen diesen Bund. Wohlgemerkt, wir Menschen und nicht etwa Gott. Das erinnert mich an einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief. Da, wo es heißt, sind wir Menschen untreu, so bleibt er, Gott, doch treu. denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Frage: Kann Gott alles? Antwort: Nein. Er kann sich nämlich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht gegen sich selbst, gegen sein ureigenes Wesen handeln. Und Gott ist nicht allein treu. Er verzweifelt auch nicht an unserer permanenten Untreue, sondern er macht sich vielmehr unendliche Gedanken, wie er uns, den Treulosen, entgegenkommen kann. Und damit sind wir beim dritten Bund angelangt, den Gott durch den Propheten Jeremia verkünden lässt, der aber erst viele Jahrhunderte später wirklich geschlossen wird. Jener neue, dritte, endgültige Bund ist natürlich mit Jesus gekommen. Bei seinem letzten Mal mit den Jüngern, und wir werden das ja gleich hinterher wieder neu hören, da nimmt er den gemeinsamen Kelch, der zurzeit bei uns nicht möglich ist, da nimmt er den gemeinsamen Kelch und spricht: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Der Wein im Kelch steht für das Blut, das Jesus dann am anderen Tag am Kreuz auf Golgatha vergießen wird. Für die gesamte Menschheit. Alle, hier ist es wieder. Und hier realisiert sich Gottes neues Bundesangebot. Ganz ehrlich gesagt, wir moderne Menschen bringen das nicht wirklich zusammen. Warum muss bei einem Bundesschluss zwischen Gott und Menschen Blut fließen? So fragt der moderne Mensch. Für die Leute damals war das überhaupt gar keine Frage und überhaupt kein Problem. Es gehörte einfach dazu, dass die Menschen ihren Teil des Vertrages erfüllten. Und das war das Opfer, auch das blutige Opfer, das sie Gott darbrachten. Und so geschah es ja auch nicht anders im Tempel zu Jerusalem. Aber auf Golgatha geschieht nun das schier Unglaubliche, das noch nie Dagewesene in der ganzen Menschheits- und Religionsgeschichte. Gott selbst, der Stärkere in diesem Berit, Gott selbst bringt das Opfer, vergießt Blut, und zwar das Blut seines eigenen Sohnes. Das stellt alles auf den Kopf. Aber das ist genau das, was ich gerade erst formuliert habe. Gott geht bis zum Äußersten, um uns Menschen, uns treulosen Tomaten entgegenzukommen. Von diesem Blutopfer aber spricht unser Jeremia-Text heute gar nicht, sondern von einem anderen Detail dieses neuen Bundes. Gott möchte natürlich, dass wir Menschen nicht wieder permanent gegen die Bestimmungen des neuen Bundes verstoßen oder noch schlimmer, diesen Bund brechen. Und deshalb ersinnt sich Gott etwas ganz Neues. Zitat: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Das ganze Wesen von uns Bundesgenossen soll eine Verwandlung erfahren, uns mehr oder weniger in die Lage versetzen, unseren Teil des Bundes, des Berit, zu erfüllen. Und auch an dieser Stelle wissen wir längst, wie diese Verwandlung geschehen soll. durch den Empfang, durch das Wirken des Heiligen Geistes, der ja an Pfingsten die Jünger erfüllt hat und seitdem das immer wieder neu tut. Wir könnten hier die ganze Kirchengeschichte durchlaufen und von immer wieder neuen, ja, Geisterfüllungen lesen und berichten. Und es muss auch weitergehen. Es reicht nicht das, was damals passiert ist, sondern das muss sich ständig fortsetzen. Ja, und so gesehen gehört Pfingsten zum Bundesmahl am Gründonnerstag und zum Bundesopfer am Karfreitag. Wie heißt es so schön in unserer Sprache? Wer A sagt, sollte auch B sagen. Wer Ja sagt zu Gottes Bundesangebot in Jesus Christus, der sollte auch Ja sagen zum Heiligen Geist, der ja unser Beistand ist, wenn es um die Erfüllung von Gottes Regeln geht. In der Vergangenheit sind Generationen von Christen bei A stehen geblieben. Sie haben Ja gesagt zum neuen Bund, aber der Heilige Geist, das war der große Unbekannte, auf halber Strecke stehen geblieben. Leider. Ja, jetzt noch ein paar Worte zu Vers 34. Da wird ja gesagt, dass die Erkenntnis Gottes, Klammer auf, durch den Heiligen Geist, Klammer zu, so groß und allgemein sein wird, dass keiner mehr den anderen belehren muss. Ich habe mich gefragt, bedeutet das nun das Ende jeder christlichen Unterweisung, jeder Belehrung, jeder sonntäglichen Predigt? Ich denke nicht. Für mich zielt dieser Vers hier in eine andere Richtung. Hat für mich mehr mit unserem Umgang untereinander zu tun. Ist es nicht so, wenn mein Bruder oder meine Schwester, wie ich den Heiligen Geist empfangen hat, beziehungsweise ihn immer wieder neu empfängt, dann wird dieser selbe Heilige Geist ihn oder sie auch in alle Wahrheit führen. Glaube ich das? Oder glaube ich das nicht? Aber wenn ich das glaube, dann kann ich auch darauf verzichten, ständig meine Geschwister zu kontrollieren und zu kritisieren. Dann kann ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in meinem Bruder und in meiner Schwester wirkt. Vielleicht etwas zeitverzögert, aber der Heilige Geist wird es tun. Christliche Gemeinschaft ist tatsächlich etwas anderes als ein autoritäres oder hierarchisches System. Wie draußen in der Welt, wo der Ober den untersticht. Das ist nicht christliche Gemeinde. Wir dürfen, wir sollen anders sein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott seinen Geist ausgießt. Auf alles Fleisch. Haben wir schon wieder alle zu mir ziehen. Alles Fleisch. Nächsten Sonntag werden wir das wieder neu bedenken am Pfingstfest und werden das wieder neu und fröhlich und wenn es geht auch laut feiern. Halt wie am Pfingsten. Amen.